Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, dem Podcast von Padman und Canina. Heute wieder ganz normal der Joe und die
Sabine.
Zum zweiten Teil, wenn es geht um Tipps und Tricks, Fütterungstipps rund ums Barfen. Napfgespräche, der Podcast. Nudelfresser, was bedeutet das für die Ration? Wenn der Hund Getreide bekommt, zum Beispiel Nudeln, was passiert dann denn da eigentlich? Getreide ist ja gleich phosphatreich und kalziumarm. Also zum Beispiel Nudeln, Hafer, Reis. Das enthält viel Phosphor, aber kaum Kalzium. Wird Getreide regelmäßig in der Ration verwendet, verschiebt sich das Kalzium-Phosphor-Verhältnis zugunsten des Phosphors. Warum aber ist das kritisch? Ganz einfach, Kalzium und Phosphor müssen im Gleichgewicht stehen. Optimal etwa 1,2:1, also Kalzium zu Phosphor. Zu viel Phosphor und zu wenig Kalzium führen nämlich dazu, dass der Körper Kalzium aus den Knochen zieht, um das Blutgleichgewicht zu halten. Und besonders gefährlich ist das bei jungen Hunden im Wachstum. Es kann nämlich zu Skelettfehlentwicklungen und Wachstumsstörungen führen. Da haben wir nämlich schon dieses Problem mit der HD, der Hüftdysplasie. Oder was wir auch häufiger sehen, sind X-Beine. Genauso auch übermäßige O-Beine. Ja, das sind alles solche Sachen, die daraus resultieren.
Dafür gibt es eine Lösung. Die zeigen wir auf. Nochmal, wird Getreide regelmäßig gefüttert, muss der Knochenanteil in der Ration um ca. 5% erhöht werden, um das Verhältnis auszugleichen. Also ganz einfach. Alternativ gezielte Kalziumquellen wie Eierschalenpulver oder Knochenmehl nutzen. Das ist auch eine gute Idee. Da ist dann ja meist auch eine gute Fütterungsempfehlung enthalten.
Welchen Tipp haben wir dafür? Bei Getreide Knochenanteil anpassen. Ja, entweder Knochen füttern oder aber Knochenmehl. Und auf jeden Fall alle Rezepte, die ihr habt, einfach regelmäßig überprüfen lassen.
Und ich habe noch einen Tipp. Nicht jeden Tag die Reste der Nudeln zum Essen dazugeben. Das wird nämlich leicht übersehen, weil die Hunde die so gerne fressen.
Wir müssten ja eigentlich mal darüber nachdenken, ob es Unterschiede bei den Nudeln gibt. Cannelloni, Spaghetti, Tortellini. Was gibt es denn noch alles? Nein, ich glaube, bei Nudeln ist es alles.
Sag mal, mein Sohn, der ist nämlich auch ein Nudelfresser.
Jetzt haben wir natürlich immer das, was sehr häufig passiert, was die meisten nicht gerne mögen und auch unangenehm ist. Das ist der Durchfall. Was gehörte bei einem Durchfall denn in unsere Hausapotheke?
Ja, Durchfall ist der Familienklassiker und jeder hat da eine andere Meinung. Durchfall ist halt ein Symptom und keine Diagnose. Und dieses Symptom ist halt einfach auch ernst zu nehmen. Warum? Es kann durch Infektionen kommen, durch Futterumstellung, vor allen Dingen auch durch Stress. Ja, ihr kennt das mit dem Reizdarm, das schlägt einem auf den Darm. Parasiten, Allergien oder chronische Erkrankungen können ausgelöst werden dadurch. Wichtig, akuter Durchfall, Sofortalarm, aber anhaltender oder blutiger Durchfall, bitte unbedingt tierärztlich abklären lassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Sabine, wie entsteht denn eigentlich so ein Durchfall und warum? Der kommt ja nicht einfach so. Was passiert da eigentlich im Hund, dass das da hinten so plätterig rauskommt?
Das ist eine total spannende Frage.
Teilweise kommt das ja sogar als Spritzguss hinten raus.
Ja, wenn der Stress ganz doll zu viel wird schon. Ja, das kennt jeder von uns. Ne, plötzlich, wenn man irgendwas hat, muss man sofort aufs Klo. Also, Durchfall ist halt eine Störung im Wasserhaushalt des Darms. Normalerweise wird im Dünn- und Dickdarm das Wasser resorbiert, also aus dem Nahrungsbrei zurück in den Körper aufgenommen. Das ist total schlau. Nun, bei Durchfall ist dieser Mechanismus einfach gestört. Entweder kommt zu viel Wasser in den Darm, nur zum Beispiel durch Entzündung, Gärung, osmotische Prozesse, oder der Darm kann das Wasser nicht mehr aufnehmen, zum Beispiel bei einer beschädigten Schleimhaut.
Ergebnis,
Ja, das Blut, das ist ein Thema, das sollten wir auch nochmal irgendwann aufnehmen, fällt mir dabei ein. Ergebnis, der Kot bleibt zu flüssig. Die Passage beschleunigt sich und der Körper verliert Wasser und vor allen Dingen auch Elektrolyte. Ja, und Oma sagt Möhrchen, Papa sagt Fasten, aber was hilft denn nun wirklich?
Also Oma ist cool, ne?
Ja.
Opa hat oder Papa hat auch so recht, ne?
Absolut.
Also, nehmen wir mal die Möhrchen. Da gibt es ja, was Oma natürlich sagt, die Möhrchen, das stimmt schon. Da gibt es die viel berühmte und gelobte morosche Karottensuppe. Die wirkt antibakteriell. Ulmenrinde und Leinsamen toppen das nochmal zusätzlich bei Schleimhautreizungen. Die lang gekochten Möhren in der Karottensuppe in der Moroschen bilden sogenannte Oligogalaktoronsäuren, die ähneln der Struktur von Darmzellen. Und diese verkleiden die Darmschleimhaut. Verkleiden muss ich irgendwie so an, ich verstecke mich, ne? Oder ich erschrecke dich gleich, und blockieren schädliche Bakterien, zum Beispiel den E. coli. Die hindern diesen daran, sich anzudocken. Und die Wirkung ist damit antibakteriell, regenerierend und vor allen Dingen schonend. Und die Zubereitung ist denkbar einfach. Du nimmst einfach ein paar Möhren, also sagen wir mal so 5 Kilo oder sowas, lässt die 1,5 bis 2 Stunden kochen, einmal hochkochen, dann köcheln lassen, mit ein bisschen Salz meinetwegen dabei oder auch etwas Brühe und dann das Ganze pürieren. Und das könnt ihr dann dem Hund geben.
Klasse ist natürlich auch die Canina Magenbalance, denn da ist alles drin. Das ist total klasse und pflanzlich und bewährt. 3 Punkte, total klasse, pflanzlich und bewährt. Aber wenn es nicht besser wird, ist es ganz wichtig zu gucken, ob eine exokrine Pankreasinsuffizienz unter Umständen vorliegt oder eine Allergie. Das gilt es wirklich abzuklären, ob das nicht die Ursache ist. Die Ulmrinde und Leinsamen, das schleimt ganz doll und bilden beim Quellen schützende Schleimstoffe, die sich wie ein Film auf die ganze gereizte Darmschleimhaut legen. Die kleistern quasi den Darm aus und das schafft ganz viel Linderung. Ist halt eben auch ideal bei so einem Reizdarm, ne, bei einer Magenübersäuerung, einer leichten Gastritis oder halt entzündlichem Durchfall.
Kannst du mal sehen, Schleimen kann auch manchmal helfen, ne? Obwohl es eigentlich nervig ist.
Schleimen kann helfen. Die amerikanische Ulmrinde, auf die schwöre ich, wird mit kaltem Wasser angerührt und dann 10 Minuten lang quasi ihrem Schleim überlassen, solange bis sie wirklich schleimig ist. Ja, dann kann man die tatsächlich auf eine Spritze ziehen, auf so eine kleine, und an der Seite vorsichtig in die Lefze geben. Wenn das noch nicht ganz so schlimm ist, können wir die Ulmrinde aber tatsächlich auch unters Futter rühren. Leinsamen muss eingeweicht werden und halt eben so ein bisschen geköchelt und dann schleimig gefüttert werden. Als Pulver ist es doof. Also so wirkt das bei den beiden garantiert.
Mir fällt gerade aber ein, es geht ja um Schleim. Warum machen wir das eigentlich mit Ulmenrind und Leinsamen? Warum nehmen wir nicht einfach Schneckenschleim?
Kein Kommentar sonst.
Beim Schleim der Schnecke, ja, zum Beispiel die Weinbergschnecke, haben wir ja Allantoin. Ja, das fördert die Zellregeneration und Wundheilung. Ja, ist ja auch nicht uninteressant. Da sind Proteine drin, da sind Enzyme drin, da sind Antioxidantien drin, da sind Kupferpeptide. Und zwar, da ist sogar Zink und Mangan drin. Eigentlich ziemlich cool, ja. Das hilft bei Wunden und Ekzemen, ja, das hilft bei Hautirritationen, es hilft bei trockener und rissiger Haut. Nur eins nicht, Leute. Im Darm hilft's nicht. Also von daher, nein.
Ich wollte gerade fragen, Joe, wo lässt du dir denn die Schnecke drüber laufen?
Okay, also. Aber unser Tipp ist, Morosuppe auf jeden Fall, Ulmenrinde und Leinsamen, wenn so ein Durchfall entsteht. Dann definitiv aber auf Ursachenforschung gehen und nicht zu lange warten. Denkt an die Elektrolyten, der Verlust, der dort stattfindet. Ja, und vor allen Dingen auch das Wasser, das entweicht aus dem Körper. Der Hund kann an eine Dehydrierung kommen und von daher bitte, auch vor allen Dingen, wenn es im Sommer stattfindet, der hat dann sowieso keinen Bock, was zu fressen oder irgendwas aufzunehmen. Also da muss sofort gearbeitet werden. Und durch die morosche Karottensuppe gebt ihr sehr viel Flüssigkeit da rein. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Ne? Da ist echt viel Flüssigkeit drin. Könnt ihr bei euch selbst mal probieren. Erst mal 2-3 Tage eine morosche. Dem Darm geht's toll. Sieht sehr schön orange aus. Aber ihr müsst auch tierisch viel pinkeln gehen.
Das ist so. Und wir haben jetzt viel gelacht, weil es einfach lustig war mit der Schnecke. Nur Durchfall ist wirklich nicht witzig.
Nee. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wie viele Proteinsorten braucht's denn eigentlich bei einer Hundeernährung beim Barfen? Sabine, wie viele Proteinsorten sind eigentlich ideal bei der Fütterung? Manche geben ja jeden Tag was anderes, wie so bei einem Gourmet-Buffet. Was
genau. Und dann noch die ganze Leckerli-Palette mit allen Proteinen quer durch. Das sieht total fancy aus, aber aus ernährungsphysiologischer Sicht reichen tatsächlich 2 bis 3 verschiedene Proteinquellen vollkommen aus. Ne? Also unterschiedliche Fleischsorten mit ihren unterschiedlichen Nährstoffen. Ne? Das ist eine gute Geschichte, das rund damit zu bekommen. Man hat ein gutes Aminosäurenprofil, also alle Bausteine, die der Körper tatsächlich braucht.
Und mehr ist nicht unbedingt besser. Wenn du 5 oder 6 Sorten durcheinander fütterst, wenn dann mal richtig sprechen, wird schnell nämlich auch unübersichtlich. Und der Hundedarm sagt irgendwann mal auch, ey Leute, jetzt reicht's aber, ne? So viel muss auch wieder nicht sein. Ich muss mich jedes Mal neu umstellen.
Und ein absolut wichtiger Punkt, den viele vergessen, ist noch, bitte immer im Minimum eine Proteinsorte zurückhalten. Also bewusst nicht füttern.
Zurückkrallen, bevor der Hund sie in die Kralle kriegt. Ist ja gut. Für den Fall der Fälle, Stichwort Ausschlussdiät. Wenn du dann noch nie zum Beispiel Ziege oder Pferd gefüttert hast, hast du eine gute Basis für den Allergietest. Ja, wir sind beim Opferfleisch, was wir ja schon bei der letzten Sendung gesagt haben.
Ganz oft passiert das, dass die Leute schon alles durchhaben, weil sie so viele Leckerchen füttern und sagen, wenn der alles kriegt, hat er auch alles. Aber dann stehen wir im Ernstfall einfach ohne Plan B da. Also bitte lieber strategisch füttern statt kunterbunt und fancy. Aber nicht zu viel auf einmal, sonst wird's tatsächlich unübersichtlich.
Und dann denken, immer eine Sorte aufheben, falls da mal eine Ausschlussdiät nötig ist. Aber nehmt nicht Rind und nehmt nicht Huhn, weil das ist in fast allen überall drin. Auch wenn irgendwo draufsteht, was nehmen wir denn mal? Strauß, ja, dann kann sein, dass trotzdem Rind drin ist, ja, Herz vom Rind. Es kann sein, dass Huhn drin ist. Das müsst ihr wirklich genau gucken auf der Zusammensetzung. Also von daher nehmt eine Sorte, die als Opferfleisch bei so einer Ausschlussdiät dann noch genommen wird, damit man wirklich rausfinden kann, was passiert hier eigentlich und womit. Unser Tipp ist, 2 bis 3 Sorten abwechselnd geben. Und wie gesagt, eine Sorte in der Reserve halten dafür, wenn ihr ein Opferfleisch braucht. Das nächste, was wir haben, ist genau das Gegenteil von
Durchfall.
Nämlich, wenn der Korken drin steckt, also Verstopfung. Was tun wir denn, wenn's korkt? Sabine, was tun wir bei Verstopfung?
Bei Obstipation, so heißt genau. Das medizinisch. Entschuldigung.
Auf oder schlau ist das Obstipation. Obstipation. Genau.
Wolltest du gerade einen auf schlau machen? Hat nicht funktioniert. Ja. Also, ja. Was das ist, der Kot bleibt zu lang im Dickdarm. Das heißt, der wird eingedickt, der wird hart und trocken. Das tut unheimlich weh. Der Hund kann schwer oder gar nicht absetzen. Der quält sich, das sieht man. Die Ursachen können sein, zu wenig unlösliche Faserstoffe. Auf jeden Fall auch zu wenig Flüssigkeit. Bewegungsmangel, Stress, Schmerz, häufig auch Nebenwirkungen von Medikamenten. Da ist es dann wichtig, mal zu gucken und zu recherchieren, was hat er gekriegt. Zu viel Knochen oder halt eben auch schlecht verdauliche Nahrung.
Es gibt ja Zellulosepulver, das man geben soll, habe ich mal gehört. Warum hilft denn Zellulosepulver?
Also unlösliche Faserstoffe wie Zellulose erhöhen das Volumen des Darminhalts und regen die Darmperistaltik an. Also die Bewegung des Darms. Das ist ja ein Längsmuskel und der muss immer in Bewegung sein.
Wie so ein Regenwurm. Zieht sich zusammen, streckt sich wieder auseinander.
Tolle Vorstellung.
Ist so.
Ja, ich weiß. Gleichzeitig bindet es das Wasser im Darm und macht den Kot halt einfach weicher. Heiligen Effekt haben. Und bei länger anhaltender Obstipation bitte unbedingt die Ursache klären lassen. Ne, zum Beispiel Prostata, Tumor, Wirbelsäule oder eine Enddarmverengung. Das ist alles nicht witzig und muss dann bitte kontrolliert werden. Ja, und Zellulosepulver wirkt quasi regulierend. Und aber es kann auch bei zu weichem Kot helfen. Tolles Zeug.
Ja, definitiv, aber wieder genau das Gleiche. Achtet auf die Dosierung und immer auf die Wasseraufnahme achten. Ja, auch dieses Zellulosepulver wird sehr gerne genommen, ist ein inulinhaltig, das heißt also bei Hunden, die schnell mal wieder Hunger bekommen, ja, das hilft den Insulinspiegel dementsprechend schön gerade zu halten, so dass nicht so eine Heißhungerattacke kommt, ja, also da ist auch das Zellulosepulver sehr hilfreich. Und deswegen dieses Doppelspiel, ne, was Sabine gerade sagte, beides ist möglich in der Unterstützung. Auf jeden Fall die Wirkung beobachten und gegebenenfalls von der Menge her anpassen, entweder mehr oder weniger. Es gibt kein, es muss so viel sein.
Gibt es im Übrigen bei Canina, ne? Ich nutze das im Übrigen auch selbst. Gerade wenn ich Hunger habe und mal wieder eine kurze Bikini-Diät machen soll oder so, packe ich mir das ins Futter. Also, gutes Zeug muss man unbedingt im Haus haben.
Stimmt, der Sommer steht vor der Tür. Meine Bikini-Diät. Ich muss auch Zellulosepulver nehmen.
Lauf
muss ich, wenn ich ein Bikini trage?
Lauf du mal lieber mit deinen Huskies und fahr nicht immer nur. Das hilft auch.
Jetzt haben wir noch ein Thema, und zwar den Knochenersatz beim Barfen. Ja, was machen wir denn da? Wer keine Knochen füttern möchte, nimmt dann halt Knochenmehl, oder? Ist das möglich? Weil ich finde schon Knochenmehl ganz gut, weil wenn man das mal beobachtet, die Knochen werden mal schnell zu viel gegeben. Und das siehst du auch dann hinterher, was hinten rauskommt. Nämlich, das ist dann meistens für den Hund sehr schmerzhaft, weil es bröselig ist, weil es hart ist wie Stein, weil nicht mehr weiß. Wasser genug.
Genau.
Genau, und weiß, ja, der Dickdarm hat keine Chance gehabt, da irgendwie Wasser reinzumanschen. Und das ist eine Geschichte, die ist nicht gut. Also von daher wirklich, wenn Knochen, dann in kleinen Mengen. Da müsste man sie aber schon wirklich sehr gut zerkleinern. Oder aber Knochenmehl. Was hältst du davon?
Ja, ich habe schon gerade Ja gesagt, aber bitte
hast
nur
du?
Nach Anleitung.
Sag doch nochmal neu.
Ja.
Okay.
Aber ich sage Ja zum Knochenmehl, aber bitte nur nach Anleitung oder exakt berechnet. Du hast es ja gerade schon gesagt, sonst wird es zu schnell, zu viel oder zu wenig. Ja, warum braucht es Knochen beziehungsweise einen Ersatz beim Barfen? Viele mögen ja keinen Knochen füttern, weil sie Angst haben, dass die Hunde sich verschlucken oder weil sie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Da könnte ich eine ganze Flipchart-Seite mitfüllen mit den Warums.
Ich muss da sagen, auch warum, zum Beispiel Knochen, da kannst du sofort weitermachen, sehr oft gehabt, dass Knochen splittern. Ja, und dann hauen die sich irgendwie einen Splitter hinten in Zahn, in so eine Zahntasche rein oder oben in den Gaumen. So, dann haben wir da hinten dementsprechend einen Splitter entweder im Gaumen stecken oder aber in der Zahntasche. Und diese Zahntaschengeschichten, das ist dann ganz gefährlich, weil daraus können sich dann da hinten Bakterien bilden und das geht auf die Niere. Das ist nicht witzig. Also von daher wirklich über nachdenken, will ich wirklich einen Knochen füttern oder nehme ich dann lieber einen Ersatz, nämlich das Knochenmehl.
Hast noch einen Grund gefunden. Das finde ich auch ganz wichtig, das nochmal genau zu erklären. Warum brauchen wir denn überhaupt Knochen beziehungsweise den Ersatz? Ein Knochen hat unfassbar viele Nährstoffe, die alle gebraucht werden. Also die sind essentiell. Knochen liefern Calcium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Spurenelemente, was vor allen Dingen eben auch wichtig ist für die Knochensubstanz als solcher beim Tier, ne, für die Nervenleitung, für Muskelarbeit, für den Säure-Basen-Haushalt. Und warum Knochenmehl als Ersatz? Na, das haben wir ja gerade im Grunde, schon gesagt. Nicht jeder Hund verträgt oder frisst Knochen. Na, zum Beispiel bei Zahnschäden, empfindlichem Magen oder Angst vor Splittern. Knochenmehl ist eine sichere und vor allen Dingen auch berechenbare Alternative, sofern richtig dosiert. Und dann gibt's als reines Calciumpräparat, zum Beispiel Eierschalenmehl, ne, neigt deshalb auch dazu, zu hoch dosiert zu werden, weil man davon im Grunde nur ganz wenig braucht. Ne, eine Eierschale püriert, supplementiert über 1 Kilogramm Fleisch. Das muss man wirklich wissen. Also wirklich drauf gucken, was da steht. Dann haben wir vollmineralische Produkte mit Phosphor, zum Beispiel Knochenmehl auf Rinderbasis. Und eine Überversorgung mit Calcium kann eben genauso schädlich sein wie ein Mangel. Ne, zum Beispiel Wachstumsstörungen bei Welpen und Nierenschäden. Deshalb bitte unbedingt die Tagesdosis berechnen oder eben an der Herstellerangabe. Hier, also Canina hat sehr gute Calcium-Ergänzungsprodukte. Einfach drauf gucken, was sie draufgeschrieben haben. Das stimmt dann. Und natürlich gibt's auch eine Faustregel für erwachsene Hunde, also ausgewachsene Hunde. Circa 60 bis 90 Milligramm Calcium pro Kilogramm Körpergewicht. Und Achtung, nicht pro Ration, sondern am Tag.
Unser Tipp, könnt euch denken, Knochenmehl dosieren, wie angegeben auf den entsprechenden Verpackungen. Und nicht schätzen oder, was viel schlimmer ist, improvisieren. So Pi mal Daumen und wird schon gut sein. Nee. Nicht gut. Also von daher genau wirklich nach Vorgabe geben.
Klasse. Dann haben wir ja gerade das richtige Thema mit den Eiern gehabt, ne, und dem Eierschalen.
Ja, genau. Jetzt kommt nämlich
mal zu meinem Lieblingsthema kommen, denn ich esse jeden Tag 2 Eier. Sind Eier auch für Hunde regelmäßig fütterbar und Katzen?
Genau. Spiegeleier oder Vollei gekocht oder Rührei, was meinst du?
Ach, kommt drauf an, worauf ich gerade Lust habe.
Also Eier, ja, auf jeden Fall. Die enthalten hochwertige Proteine mit einer hohen biologischen Wertigkeit. Wir haben hier automatisch die fettlöslichen Vitamine EDK, KD oder ADEK. Ja, das ist je nachdem, wie ihr es sagen wollt. Auf jeden Fall die fettlöslichen Vitamine. Und wir haben B-Vitamine. Vitamin B12 ist enthalten, Spurenelemente wie Eisen und Selen und wir haben schöne, gesunde Fette und Lecithin. Und so wie ich vorhin fragte, gekocht oder roh, ja, gerührt oder als Spiegelei, gekochte Eier sind gut verträglich und haben überhaupt gar keine Risiken. Ja, ein rohes Ei, ein bisschen vorsichtiger sein, aber nicht täglich wegen dem Avidin im Eiklar. Ja, das kann nämlich Biotin binden. Und bei gelegentlicher Fütterung ist das kein Problem. Also vor allem, wenn das Ei komplett inklusive Eigelb gegeben wird. Was auch gerne gegeben wird, anstelle von Ei oder mit Ei zusammen sogar, ist körniger Frischkäse. Ebenfalls eine sehr gute, hochwertige Eiweißquelle. Vor allen Dingen dann, wenn ich sowieso schon Probleme mit Fleisch habe, dann muss ich ja eine Nicht-Fleischfütterung vornehmen. Und wenn ich eine Nicht-Fleischfütterung vornehme, kann ich sehr gut auf Ei zurückgreifen. Ich kann sehr gut auf Frischkäse zurückgreifen. Der Frischkäse ist mit einem geringen Fettgehalt versehen. Der ist sehr gut verdaulich, hat kaum Laktose. Ja, die wurde durch die Fermentation schon abgebaut. Ist super als Appetitanreger. Dient dann auch als Trägerstoff für Zusätze, die man zugeben muss. Und ist eine hervorragende Proteinergänzung bei selbstgekochten Rationen. Also von daher sehr, sehr, sehr empfehlenswert und setze ich auch sehr, sehr gerne ein in Diäten.
Körniger Frischkäse ist für die ganze Familie super geeignet. Und Bio-Eier, super. Roh oder gekocht, es geht beides.
Ja, und wie ich sagte, mit dem körnigen Frischkäse, einfach eine fantastische, hochwertige Proteinquelle. Was auch gut geht, ist Quäse. Ja, das ist ja die Kombination aus Quark und Käse, hat einen sehr hohen Eiweißanteil von 30%, hat nur 5% Fett, ist aber, wird nicht unbedingt bei von jedem vertragen. Also das muss man wirklich austesten. Auch da wieder gucken, was sagt der Darm, was sagt der Output, kann auch mal problematisch werden.
Und was sagt vor allen Dingen der Hesse dazu, wo sein Handkäse verunglimpflicht wird? Den haben wir noch gar nicht gefragt.
Aber im Handkäse habe ich noch gar nicht überlegt. Das wäre mal eine Idee. Aber ich glaube, der ist zu fett. Der ist zu fettig. Der ist zu fettig.
Ja, Handkäse ist sehr lecker und hat vor allen Dingen auch unglaublich viele Darmbakterien. Also das kann man auch super füttern, wenn da ein Manko im Darm ist. Also ich liebe das. Ich setz das als Leckerchen ein und mache das in kleine Stücke und gebe halt nicht so viel auf einmal. Dann geht das wunderbar. Die Hunde lieben's.
Das war's für heute wieder. Ja, unsere Sendung war mal wieder schön vollgepackt mit vielen wichtigen Informationen, Tipps und Tricks. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt wieder. Schickt eine E-Mail an beratung@petman.de oder aber schreibt es direkt unten drunter im Podcast in die Kommentare rein. Wir lesen das, wir beantworten das auch und wir sagen mal bis zur nächsten Sendung.
Genau. Ob Nudelfresser, Fettfan oder Allergieermittler, füttern mit Plan ist möglich, ohne verrückt zu werden. In diesem Sinne, eure Sabine. Tschüss.
Tschüss. Napfgespräche, der Podcast.